Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Gott ist Liebe. Und das ist ein Satz, ja, haben wir schon gehört heute und auch in dem Video gesehen, ein vielleicht einfacher Satz, den wir so aus dem Alltag kennen oder aus dem christlichen Alltag, sage ich mal, und aus den Kinderstunden. Und trotzdem ist er vielseitiger, als man zuerst vielleicht meint. Er ist auch einfach, ja, und auf der anderen Seite aber ganz schön tief, würde ich mal sagen. Und wir dürfen es nicht so einfach hinnehmen, Gottes Liebe, ja, passt schon, wissen wir Bescheid. Ich habe mal in einer Bibelgruppe am Ende den Spruch gehört, da hat jemand dann gesagt, oh, jetzt weiß ich, dass Gott ziemlich kompliziert ist, ziemlich komplex. Und ich glaube, das trifft hier auch zu, dass es nicht ganz so einfach ist, wie man auf den ersten Blick, wie man denkt. Und ich sag mal so, kompliziert und komplex ist für Sonntagmorgens meistens nichts. Deswegen nennen wir das jetzt tiefer. Also wir denken da tiefer hinein in das, was Gott sagt mit Gott ist Liebe. Und das trifft aber auch viel mehr, weil Gott ist Liebe ist etwas, was nicht nur auf einer rationalen Ebene verstanden werden kann, sondern Gott ist Liebe ist auch was, was uns persönlich angeht, wo wir persönlich betroffen sind und wo wir auch Gefühle ins Spiel kommen dürfen. Aber natürlich eben auch was, was über das Wesen Gottes ganz viel aussagt. Was ist Gott? Wer ist Gott eigentlich, wenn er Liebe ist? Was bedeutet das für uns? Und wir lesen dazu im ersten Johannesbrief ein paar Verse. Es ist Kapitel 4, Vers 7 bis 12 und ich lese uns mal den Abschnitt. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, der hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Und ich habe vier Stichpunkte für heute mitgebracht. Der erste ist, Gott ist Liebe, weil er einen Sohn hat. Die Sätze, die vier Stichpunkte sind, die klingen alle sehr bekannt. Ganz einfach. Aber wie gesagt, es wird kompliziert oder tiefer als das. Gott ist Liebe, weil er einen Sohn hat. Und in diesem Gedankengang ist es so, da kann man schon in die ganz frühe Christenheit schauen. Augustinus, der frühe Theologe, Denker, Philosoph, hat diesen Gedanken schon geprägt. Und zwar ging der so, dass er sagt, eigentlich gibt es in allen Religionen diesen Gedanke von einem lieben Gott. Aber der Unterschied ist der, ein, sag ich mal, Single-Gott, der alleinstehend ist, der nur ein Gott ist, der braucht, um zu lieben und geliebt zu werden, ein Gegenüber. Ist klar, man kann nicht alleine, man kann sich selber lieben, ja. Aber man kann nicht Liebe sein oder Liebe schenken, wenn man alleine ist. Und der Gedanke ist der, dass eigentlich alle Religionen sagen, es gibt einen Gott, der allmächtig ist, der allein herrschend ist. Und dann ist es so, dass dieser Gott, um zu lieben, muss er erst ein Wesen schaffen, das er lieben kann oder das zurücklieben kann. Heißt, zuerst steht Macht, Allmacht, schöpferische Kraft und danach kommt dann die Liebe. Und Augustinus sagt, das ist anders bei dem Christentum, bei uns Christen. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. An einen Gott, der drei in eins ist. Und Johannes beschreibt das in seinem Text ganz stark. Er ist ein Vater, Gott. Und es gibt einen Sohn. Und die Kombination aus beiden beschreibt für uns Gott. Und das heißt bei uns im Christentum, bevor es überhaupt irgendwas zu schaffen gab für Gott, gab es schon Liebe. Mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil die Dreieinigkeit in sich lieben kann, uns und ein Gegenüber ist, miteinander, ein Füreinander, ein Einssein in Liebe. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, weil es eine Voraussetzung für uns schafft, dass wir merken, Gott ist Liebe, heißt nicht, es kam dann irgendwie dazu, dass er liebend wahrgenommen wurde, weil er gute Taten tut, weil wir ihn so erleben, dass er auch mal was Gutes für die Menschen getan hat. Nee, Gott ist Liebe, bevor überhaupt die Welt begonnen hat. Gott ist Liebe, bevor irgendwas passiert ist auf dieser Welt, auf diesem Planeten, bevor ein Mensch, ein Tier existiert hat. Und deswegen reden wir von dem Schlüsselfaktor Liebe. Dieses Zentrum Liebe, Gott ist Liebe, können wir deswegen im Kern viel, viel mehr sagen, als andere Religionen das können. Weil bei uns steckt Liebe schon in Gott selbst. Johannes hat eben bei dem Schreiben jetzt hier von Liebe gelernt, von diesem Experten Gott, sage ich mal. Von wem könnten wir sonst über Liebe lernen, wenn er das Wesen schon Liebe ist? Und wenn wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir sagen, Gott ist Liebe und wir in die Welt schauen und sagen, okay, der ist die richtige Adresse für die Liebe und dann nehmen wir aber wahr, es gibt doch ganz schön viele Herausforderungen, Streit, Polarisierung. Und wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, sagen wir, wo ist denn die Liebe? Wo könnten wir denn auf mehr Verständnis hoffen, auf mehr Zuhören, auf mehr Miteinander, auf mehr Nächstenliebe? Und da ist eben dieses Kerngedanke des Christentums zu sagen, alles beginnt bei Gott. Gott ist Liebe, heißt, davon können wir etwas lernen. Ich glaube, es ist ein simples Beispiel zu sagen, nur weil jemand mal eine Liebehandlung ausgeführt hat, zu sagen, ja, von ihm können wir lernen, wie lieben geht. Ich glaube, wir würden alle sagen, nee, das eine Handlung reicht nicht. Ja, ich habe da meinem Kind eine Süßigkeit geschenkt, deshalb eine Liebehandlung. Von dieser Person können wir erstmal nicht erwarten, dass wir von ihm lernen, wie Liebe funktioniert, wie Liebe geht. Es muss schon jemand sein, dessen Charakter, dessen Wesen Liebe ausstrahlt, oder? Das ist der Kern, den wir hier betrachten. Gott ist Liebe. Damit kommen wir schon zum zweiten. Gott ist Liebe, weil er seinen Sohn sandte. Es ist ja ein neuzeitliches Denken, dass wir von Liebe reden und Gott gleichzeitig. Gott ist Liebe. In der Antike war es so, dass man über Gott dachte und nachdachte als jemanden, der ehrfürchtig ist. Vor Gott hat man Angst. Man fürchtet sich vor Gott, weil Gott heilig ist. Und dass wir heutzutage sagen, Gott ist ein Freund, das wäre in der Antike, in der damaligen Zeit, in der auch Johannes gelebt hat, undenkbar gewesen. Vielleicht nicht undenkbar, aber keine Klarheit. Es war nicht klar zu sagen, ja, Gott ist ein Freund von uns. Das war was Besonderes, wenn man das sagte. Wenn die Christen das sagten, Jesus ist wie ein Freund, hat sich das komplett abgegrenzt von der damaligen Gesellschaft, die immer wusste, Götter sind heilig. Götter sind fern, sind allmächtig, sind nicht nahbar. Und deswegen gab es auch die ganzen Traditionen. Man brauchte Priester, man brauchte Heilige, man brauchte Menschen, die für einen zu Gott gehen. Man brauchte Distanzen, die man bewahrt hat. Mit Opfern konnte man dann zu Gott kommen. Man musste etwas Göttern bringen, damit man sie besänftigt. All das beschreibt, wie diese Distanzen eigentlich zwischen Mensch und Gott da waren und in der Gesellschaft ganz normal waren. Heute sagen wir viel eher, dass wir in die Gesellschaft hineinschauen und die Menschen sagen, wenn es einen Gott gibt, dann ist er doch Liebe. Dann muss er doch lieb sein. Und ich bin gespannt, wie sich diese Tendenz oder ob sich dieses, sag ich mal, vielleicht allgemein Wissen oder allgemein Denken, ob sich das beibehält. Schaut in die Welt, wir sehen das alle, wenn wir in die Zukunft schauen. Die jüngeren Generationen haben eine Zukunft vor sich, die prognostiziert wird als schrecklich. Katastrophen, Krisen, Menschen sterben in Naturgewalten. Kann die Gesellschaft dann noch sagen, wir reden hier von einem Gott, der Liebe ist? Ich weiß es nicht, wie es sich entwickeln wird. Aber die Fragen sind noch da. Wo ist denn Gott in diesem Leid? Kann unsere Gesellschaft das überhaupt noch denken, einen liebenden Gott mit all dem, was dann los ist, mit dem, was wir sagen, okay, Gott ist immer so lieb. Ist er überhaupt lieb, wenn es einen Gott gibt? Kann er überhaupt noch lieb sein? In der Regel ist es doch, Gott muss doch mir Gutes tun. Wenn es doch Gott gibt und wenn ich ihm vertrauen soll, dann muss er mir doch das Schöne, das Gute machen. Und Johannes sagt, das ist ein völlig falscher Ansatz. Es ist viel zu einfach, viel zu simpel, so zu denken von Gott, dass Gott einfach nur gut sein muss und halt das Gute bringen muss für uns. Es ist viel zu einfach. Gott sagt, oder Johannes sagt, der Liebesbeweis, den Gott gibt, ist nicht eine heile Welt, sondern sein Sohn. Und das meint Johannes mit dem Satz, er hat einen Sohn geschickt. Einen Sohn kam auf die Welt von Gott. Das ist der Liebesbeweis Gottes und nicht die heile Welt. Johannes schreibt es nämlich so, so ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Und jetzt kommt eben nicht der Satz, weil er unser Leben leicht und unbeschwerlich macht. Oder neudeutsch, weil er uns ein happy life schenkt, forever and ever. Nein, Johannes schreibt, Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt. Das ist der Liebesbeweis. Wir können also Gott lieb als lieb beschreiben oder lieb nennen, gnädig nennen, weil er uns einen Sohn geschickt hat. Und allein das macht Gott zur Liebe, zu dem, dass wir ihn lieben nennen können. Denn es ist nicht nur die liebende Art, sondern es ist wirklich, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und Johannes zeigt es, dass Jesus diesen Umkehrschluss aufhebt, zu sagen, diese heile Welt, dieser Mensch, der einfach Gott, der nur heil macht, das ist das Indiz, der Beweis dafür, dass wir von einem lieben Gott sprechen. Jesus kam nämlich in die Welt selbst, um zu leiden. Und das ist ja das Verrückte, wenn wir sagen würden, ja, Gott macht immer alles gut und muss alles gut machen, dass wir davon reden, Gott schickte seinen Sohn, warum hat er ihn dann nicht bewahrt? Vom Leiden, vom Sterben. Der Beweis der Liebe ist, dass er seinen Sohn schickt ins Leiden hinein, in die Welt hinein, in die Dunkelheit hinein, in die Schrecklichkeit hinein. Und Jesus kam in die Welt, um selbst das Gegenteil von lieb zu erfahren. Und darin findet sich der Schlüssel, dass wir sehen, dass Gottes Liebe für uns persönlich da ist. Für uns ganz persönlich. Weil es könnte doch einfach sein, zu sagen, ja, Gott macht alles gut, es wird nichts passieren. Er hat eine Welt geschaffen, die super rein ist, die wie Barbieland ist. Alles ist bestens, super, easy, alles herrlich. Alle sind glücklich. Aber genau das macht Gott nicht. Gott ist Liebe, bleibt für immer gleich, weil er seinen Sohn sandte. Und das ist der Beweis eben dafür. Und deswegen bleibt es gültig, egal was passiert in unserer Welt. Es bleibt gültig, Gott ist Liebe. Wenn der Klimawandel wütet, Gott ist Liebe, weil er hat seinen Sohn gesandt. Das ist der Beweis. Wenn wir in die nächste Krise gehen, schlittern, wenn sie aufkommt, Gott ist Liebe. Wenn wir Leid erfahren, Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Seine Sendung von Gott, von seinem Sohn ist Liebe. Das ist das Verständnis, das wir haben dürfen und in Gott sehen dürfen, diese Tiefe. Wir reden eben von einem Gott, der die Beziehungen hatte und der seinen Sohn sandte. Das ist die Bedeutung. Gott ist Liebe, nicht weil wir eben nur das Gute empfangen, sondern weil wir das Gute empfangen, weil wir geliebt werden. Ich denke, es ist doch viel schöner zu wissen, es gibt einen Gott, der jeden Menschen liebt. Wenn das nicht wäre, wenn Gott nur Gott wäre und gut wäre, wenn er uns Gutes tut, dann wäre er ein ferner Gott und würde ein ferner Gott bleiben. Aber Gott sagt, ich bin Liebe, weil ich jeden Menschen auf diesem Planeten liebe. Gott ist deswegen Liebe. Gott ist aber auch Liebe, weil er zuerst geliebt hat. Das finden wir eben auch im Text. Und entscheidend ist dieses eine Wort. Zuerst. Zuallererst. Weil das ist eine Reihenfolge, die höchst relevant ist. In Vers 10 heißt, die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Ich vermute oder auch die Ausleger vermuten, dass es in der damaligen Gemeinde, an die dieser Brief auch geschrieben wurde, da gab es eben genau diese Tendenzen, dass dieses Gott liebt zuerst ein bisschen aufgehoben wurde, dass ein bisschen gesagt wurde, ich habe Gott zuerst geliebt, wir haben Gott geliebt oder wir lieben Gott doch, ich liebe doch Gott. Und es kann eben sehr gut sein, dass genau Johannes das anspricht und sagt, ihr könnt das nicht sagen. Ihr könnt das nicht sagen, weil Gott hat euch zuerst geliebt. Und man könnte eben annehmen, ja, das wäre doch falsch, Gott zu lieben. Ja, wenn ihr sagt, liebt ihr Gott, dann würde doch jeder sagen, ja, ja, ich glaube an Gott, ich liebe Gott. Kann doch nicht falsch sein. Aber es gibt eine falsche Liebe, eine falsche Herzensmotivation, wie es Tim Keller sagt. Ich habe da ein Zitat mitgebracht, in dem er einen Vergleich aufmacht. Er nimmt die Pharisäer als Beispiel aus einem anderen Kontext heraus, aber es trifft ziemlich genau. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Pharisäer und einem, der an Jesus glaubt, ist die innere Herzensmotivation. Pharisäer tun Gutes aus einem angstgesteuerten Bedürfnis, Gott zu beherrschen. Man kann Gott lieben mit falscher Absicht. Ich liebe Gott, damit ich tue, was Gott will. Das ist eine Pflicht, die man ausführt. Ich liebe Gott, damit er mir nicht schadet. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich liebe Gott, damit ich etwas von ihm erhalte. Das ist Lieben, damit man etwas bekommt. Und ich liebe Gott, damit ich stolz sein kann, ein guter Christ zu sein. Das ist eine, sag mal, vielleicht egozentrische Haltung der Liebe. Und das sind die falschen Absichten. Man kann Gott auch ganz unterschiedlich lieben, aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Und alle münden darin, wie Tim Keller es sagt, Gott zu beherrschen. Wenn ich Gott liebe, damit er mir etwas Gutes tut, damit er mir gnädig ist, damit er mir irgendwas, dann tue ich es doch nur, damit ich ihn kontrolliere, beherrsche. Und deswegen ist so wichtig, dass wir wissen, Gott liebt zuerst. Und wir können gar nichts dagegen tun. Wir können nicht etwas tun, damit er uns zuerst liebt, weil er tut es ja immer zuerst. In dem Film Three Seasons gibt es eine kurze Episode in der Nachkriegszeit in Vietnam. Und es beschreibt ganz gut, wie eben die Liebe Gottes zu verstehen ist. Es gab diesen Mann, einen Rikscha-Fahrer namens Hai. Und er wusste von einer Prostituierten namens Lan. Und der Hai, ein guter Rikscha-Fahrer, er war vermeintlich sehr schnell, weil es gab eines Tages ein Rikscha-Rennen. Und bei diesem Rennen war es so, dass er den ersten Platz belegt hat und einen Riesenpreis gewonnen hat, einen Geldpreis. Und jetzt hatte er endlich das Geld, um Lan einzuladen. Weil davor war er auch ärmlich und konnte sich nie leisten, die Lan, die Prostituierte, einzuladen. Lan selber, die war aus sehr erbärmlichen Verhältnissen und hatte immer die Hoffnung, auch einmal in einer großen Welt zu leben, in der es herrlich zugeht. Und sie hätte gern den Wunsch gehabt, eine andere Arbeit zu finden. Und Hai nimmt also das Geld seines Gewinnes und mit diesem Preisgeld mietet er sich eben das Zimmer und bezahlt auch die Gebühr für Lan, für eine Nacht. Und dann kam es, die Verblüffung für Lan war groß, als sie feststellte, dass Hai nichts von ihr erwartete. Er sagte einfach nur, ich gebe dir ein Zimmer für die Nacht, damit du gut schlafen kannst. Hai hat Macht gehabt. Er hätte die Macht gehabt, mit diesem Geld die Prostituierte zu gebrauchen. Er hat sie aber nicht benutzt. Für Lan war am Anfang dann diese Gnade, die sie empfangen hat, diese Liebe, erstmal überhaupt nicht beruhigend, sondern eher das Gegenteil. Sie hat erst gedacht, will er mir dann irgendwie durch die Hintertür sonst irgendwie was noch irgendwie abverlangen? Stehe ich in seiner Schuld? Aber als sie dann merkt, nee, es ist nicht so. Es ist eine selbstlose Liebe. Es ist eine reine Geste der Nächstenliebe. Da wacht sie auf und versteht es und kann es annehmen. Und in der Geschichte geht es dann so weiter, dass sie aus diesem einem Erlebnis, dass sie merkt, da gab es jemand, der selbstlos war, der mir Liebe geschenkt hat, konnte sie ihr ganzes Leben verändern und auch aus dieser Prostitution herauskommen. Gott hat uns zuerst geliebt. Und das heißt, es steckt keine Absicht hinter seiner Liebe. Kein, er liebt mich zurück. Gott liebt zuerst heißt, Gott liebt ohne Anspruch. Ohne Anspruch. Vielleicht haben wir immer so im Hinterkopf, in unserem christlichen Gedächtnis, naja, wir müssen ja auch Gott auch noch lieben. Und dann gibt es ja noch die ganzen Gebote, die Sachen, die wir einhalten müssen, dass wir noch treu sein und sonst alles das. Das ist alles wichtig und auch gut. Und trotzdem aber mal es wahrzunehmen, Gott liebt zuerst heißt ohne Anspruch. Und ohne Anspruch heißt ohne Anspruch. Nicht lieb mich zurück, nicht tu das für mich, nicht tu das und wenn du dann, dann liebe ich dich, sondern ich liebe ohne Anspruch, sagt Gott. Das ist reine selbstlose Liebe. Selbstlos, weil es wirklich keine Erwartungen hat. Das hat Lan erfahren in der Geschichte. Und ihr Leben wurde verändert. Ihr Leben hat sich verändert, weil sie das erfahren hat. Selbstlose Liebe und nicht eine Liebe, die an etwas geknüpft ist. 100% erwartungsfrei. Das muss man erstmal machen, erstmal hinbekommen. Das ist fast unmenschlich, würde ich mal sagen. Und trotzdem steckt es eben in diesem Gott, in unserem Glauben, dass wir diese Liebe empfangen. Und diese Liebe uns und auch andere verändern kann. Gott ist Liebe, weil er eben genau das für uns sein kann. Diese Selbstlosigkeit. Und wir, und das bin ich bei dem Punkt, wir können das natürlich jetzt im Kopf verstehen. Aber ich glaube, es muss auch ins Herz rücken. Wenn man das mal wirklich annimmt, ohne Anspruch, heute liebt mich Gott ohne Anspruch, dann macht das mit mir etwas, mit meinem Herzen, mit meinem Leben. Nicht nur verstehen. Und dann kommen wir zu dem letzten der Punkte. Gott ist Liebe, weil er uns andere lieben lässt. Ja, Liebe verändert uns. Liebe macht Dinge möglich, die wir vielleicht nicht in uns tragen. Weil diese selbstlose Liebe als Empfang die Grundlage ist. Ich komme nochmal auf die Gemeindesituation, die Johannes in die hineinspricht. Und man geht aus davon, dass in dieser Gemeindesituation eine, sag ich mal, moderate Verfolgung da war. Also die Christen, die da waren, die wurden zum Teil wirklich benachteiligt in der Gesellschaft. Es war nicht dramatisch, also nicht so dramatisch, wie man es aus den übelsten Geschichten von Paulus kennt. Vermutlich waren es eher unterschwellige Benachteiligungen. Vielleicht, dass man einen Job nicht bekommen hat, dass man weniger Geld bekommen hat, dass man weniger Ansehen hatte, dass man ausgelacht wurde. Vielleicht solche Dinge. Es gab auch die Situation, dass Christen innerhalb der Gemeinde waren und dann sind sie ausgetreten aus der Gemeinde und haben dann mit dem Austritt angefangen, die Christen, die noch da waren, ja wirklich in der Gesellschaft niederzumachen, klein zu machen. Da zu sagen, die sind die Christen. Vielleicht war nicht bekannt, dass man Christ ist. Vielleicht war der Bezug zu einer Gemeinde nicht allen bekannt von manchen Menschen. Und dann wurde es öffentlich gemacht. Und deswegen, da spricht eben Johannes hinein und sagt, wir müssen doch uns einander lieben. Wenigstens wir in der Gemeinde, weil die Situation so schrecklich war für die damals. Für die damals hieß es Christ sein, also kann man sagen, wirst du Christ, wirst du Mist. Also wirst du Mist erleben. Das ist genau die Situation, die sie hatten. Und dann zu sagen, ja, Gottes Liebe, achtet mal darauf, achtet mal auf aufeinander. Das war dieser Kontext, ja, herausfordernde Gesellschaft für die Christen oder Herausforderungen von außen. Und dann in diesem Szenario hinein sagt Johannes eben, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir einander lieben. In diese Situation hinein, diese Liebe Gottes empfangen, und dann aber auch als wirklich auch als Aufforderung von Johannes zu sagen, jetzt müsst ihr hineinlieben in eure Gemeinde, die Menschen in eurer Gemeinde, ihr müsst sie lieben. Es kann nicht sein, dass es bei uns dann auch noch Streitigkeiten gibt, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und
wenn man drüber nachdenkt, wie werde ich denn ein liebender Mensch, ein Mensch, der lieb ist? Ich weiß nicht, ob das auch überhaupt für jeden das Ziel ist. Manche sagen, ich bin vielleicht zu lieb oder ich will gar nicht so arg lieb werden, dass man mir alles abknöpft oder so. Wenn man lieb sein möchte oder einen lieben Charakter hat, dann ist es wahrscheinlich nicht entscheidend, dass man sagt, ich lese jetzt 10 Bücher über Liebe. Vielmehr verändert Liebe eben nicht das Theoretisieren, sondern vielmehr das Geliebtsein, das selbstlose Geliebtsein. Es gibt einen Philosophen namens Will MacAskill aus Schottland und der ist auch Professor an der Uni. Und er forscht extrem viel über das Thema Altruismus, also selbstloses Sein oder selbstloses Handeln vielmehr. Das ist eigentlich ganz spannend, was er macht, weil er davon ausgeht und sagt, er lehrt das auch am Lehrstuhl, wenn man viel spendet zum Beispiel, macht das sehr viel Sinn. Wenn man großzügig ist und auch sich für andere Menschen einsetzt, macht das sehr viel Sinn. Und das ist gut. Zum einen hat man selbst was davon, man fühlt sich besser, es tut einem gut. Und zum anderen eben kann man auch, und so beschreibt er es, einen maximalen Gewinn für die Menschheit rausarbeiten. Und es hört sich, oder es ist auch gut, dass das passiert und dass Menschen auch so leben. Es ist auch gut, dass gute Taten getan werden aus dieser Motivation. Das kann ja passieren und trotzdem, die Taten sind ja gut an sich. Die Bibel sagt aber, das ist nicht alles. Weil nämlich in dieser philosophischen Schiene, das heißt zwar irgendwie, dass es um Selbstlosigkeit geht, aber letztlich ist es ja nicht selbstlos. Letztlich hat es immer ein Ziel, mich glücklicher zu machen oder einen maximalen Gewinn für die Welt rauszuschlagen. Also es hat Ziele, die ich sehen kann, die ich umsetzen kann, die mir wiederum was Gutes tun oder mich stolz machen, dass ich habe so viel gespendet, dass da etwas entstanden ist, was nur aufgrund von meinem Geld entstanden ist. Die Bibel geht viel weiter. Die Bibel sagt, nur wer selbstlos eine Liebe empfängt, kann selbstlos lieben. Und das heißt aber, selbstlos lieben heißt ja, ich schneide alle Erwartungen ab an meine Liebe. Ich erwarte nicht darauf, dass meine Liebe dann erwidert wird oder dass meine Liebe so verändert oder dass meine Liebe so etwas verändert in der Welt, dass ich es sehen kann, weil dann ist es wieder nur ein Mittel zum Zweck. Deswegen ist die Bibel viel radikaler als diese philosophische Schiene. Die Bibel ist viel straighter in dem Ansicht, dass wenn Gott bedingungslos liebt, ohne Absicht, dann wird es uns Christen auch zuteil. Wir Christen können das auch leben, bedingungslos lieben. Vielleicht klingt es anspruchsvoll, vielleicht klingt es herausfordernd für euch zu sagen, muss ich das tun? Vielmehr ist es aber ein Empfangen und nicht ein Leisten, ein ich muss das jetzt aufbringen. Ich glaube auch deswegen ist es so relevant, dass wir wieder über das Thema nachdenken. Weil wenn wir diese Liebe empfangen im Herz, diese selbstlose Liebe von Gott, dann können wir es umsetzen. Ein Soziologe, Rodney Stark, hat die frühe Christenheit schon lange studiert und hat vieles rausgearbeitet, warum sich das Christentum in der frühen Christenheit extrem schnell und rasant ausgebreitet hat über den ganzen Globus oder über die ganze Welt damals hauptsächlich. Und neben vielen anderen Punkten, die auch alle sehr interessant sind, ist ein Punkt ein mitentscheidender. In den ersten Jahrhunderten gab es zum Beispiel ja auch Pandemien. Und in den Pandemien war es so, dass die Menschen oft geflohen sind aus den Städten, aus den Ballungszentren, weil damals war schon klar, keep the distance, Distanz halten ist relevant. Wer die Distanz hält, gewinnt in der Pandemie und überlebt. War klar. Deswegen hat in der Gesellschaft, haben damals viele, die es konnten, die finanziell Möglichkeiten hatten, haben einfach die Städte verlassen, sind geflohen, wenn Pandemien in der Stadt gewütet haben. Und das Verrückte war, dass die Menschen einfach zurückgelassen wurden. Es gab in der Gesellschaft eben einfach Menschen, die infiziert waren, offensichtlich krank waren, und die wurden einfach zurückgelassen, zum Sterben verurteilt. Keiner hat sich mehr gekümmert um sie. Und Rodney Stark sagt, der Grund, warum die Christen prozentual viel mehr Überlebenden hatten und dadurch gewachsen sind, ist einfach. Die Christen haben sich eingesetzt. Die Christen sind nicht gegangen. Die Christen sind zu den Kranken hineingegangen, haben sich in die Todesgefahr hineinbegeben und haben sich um die Toten oder die Kranken gekümmert, damit sie nicht sterben. Und dadurch kam es dazu, dass die Christen eine viel, viel höhere Überlebenschancen hatten und dass es prozentual eben, dass die Christen einfach nicht gestorben sind. nicht so in diesem Ausmaß, wie es in der Gesellschaft war. Ist das nicht selbstlos, zu sagen, ich gehe zu jemandem, der todeskrank ist und ich habe die Chance, mich anzustecken und werde auch krank und sterbe vielleicht auch daran? Das ist selbstlos. Und das ist, finde ich, beeindruckend, dass die Christen das damals konnten und getan haben, weil sie diese Liebe empfangen haben. Dieser Schlüsselfaktor Liebe führt eben dazu, dass wir selbstlos lieben können. Dass wir zu solchen Taten sind, die schon fast übermenschlich sind. Wir würden ja sagen, kann ich das in so einer Situation? Ich selbst merke, dass ich so oft ja auch so auch nach mir gucke. C.S. Lewis, der beschreibt das so, dass die größte Liebe in uns, die Menschen eigentlich haben, ist die Liebe des Bedürfnisses, also das, was ich brauche. Und vielleicht überkommt das mich auch manchmal, dass ich merke, zuallererst komme ich und ich erstmal muss gucken, dass mir gut geht, dass ich das bekomme, damit ich gut leben kann und danach kann ich mich um andere kümmern. Und das ist da, dieses Bedürfnis nach der Liebe, nach mir zu gucken. Aber Gott möchte freisetzen, diese Selbstlosigkeit, für andere da zu sein, für andere sich einzusetzen. Und das gelingt auch nur in diesem Empfangen dieser reinen, selbstlosen Liebe von Gott. Das ist der einzige Schlüssel, den wir haben, um in der Welt einen Unterschied zu machen, um selbstlos in der Welt zu lieben, um selbstlos uns hinzugeben in diese Welt. Gott, der liebt. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das passt, die Liebe des Retters. Sie hat triumphiert. Und ich glaube, da steckt ein Geheimnis drin, dass eben alle Macht in dieser Welt, man könnte sagen, Gott müsste doch mal durchgreifen. Gott müsste doch mal die Dinge richten. Also nee, die Liebe hat triumphiert. Die Liebe ist der entscheidende Faktor, wie Gott in diese Welt hineinwirkt, wie er diese Welt verändert.